Heute sprechen wir über Humus und was dieser mit der Klimakrise zu tun hat.
Humus, das klingt nach Würmern, nach etwas Feuchtem, nach etwas Moderndem. Ich habe den Geruch von nasser Erde in der Nase. Ist Humus eigentlich das, was wir als Erde bezeichnen? Treibhaus, der Klimapodcast
mit Selin Elver
und Christoph Keller.
Ja, Humus als Erde zu bezeichnen, das ist etwas ungenau, ein Allerweltswort. Aber mit allem, was du davor gesagt hast, triffst du die Sache so ziemlich auf den Kopf. In erster Linie ist Humus etwas, was lebt. Forscherinnen ziehen deshalb den Begriff der organischen Bodensubstanz vor. Zuerst zerkleinern Schnecken, Asseln, Tausendfüßler, Regenwürmer oder Insekten Pflanzenreste, die auf der Oberfläche liegen, in kleine Teile. Winzlinge wie Milben oder Springschwänze verschlingen diese Häppchen dann wiederum und bieten damit die Lebensgrundlage für Bakterien und Pilze.
Also das ist ein richtiges Gelage, was da stattfindet, mit Schmatzen und Grunzen und Knistern und Knacken. Hören wir noch mal rein, wie das klingt, wenn das passiert, was wir eben geschildert haben. Forscherinnen und Forscher des Forschungsprojekts Sounding Soil, das ist ein Projekt, das initiiert wurde von Markus Mäder an der Zürcher Hochschule der Künste, gemeinsam unter anderem mit Biovision. Diese Forscherinnen und Forscher hören weltweit in Böden hinein. Dann hören wir, was Sabine Lerch, sie betreut das Projekt Sounding Soil bei Biovision, was Sabine Lerch zu diesen Tönen sagt.
Man hört Gerumpel, man hört komische Töne, man weiß manchmal gar nicht so recht, was man da hört. Das ist ziemlich neu für uns, das Gehör. Was es aber schlussendlich ist, das sind die Bodentiere, die etwas größeren Bodentiere, das sind etwa Tiere, die größer sind als 1 Millimeter, die sich durch den Boden bewegen, die Fressgeräusche machen, aber auch Kommunikationsgeräusche der Bodentiere. Man sieht sie nie, sie sind klein, sie sehen nicht süß aus, sie haben kein Fell und sie wecken keine Emotionen. Wenn man jetzt einfach ein Bild von einem, keine Ahnung, von einer Assel oder einem Springschwanz oder einer Spinne zeigt oder einer Milbe, aber die Geräusche, die wecken eben die Neugierde und die Emotionen. Und so, das zeigt sich wirklich, dass das funktioniert, dass die Leute da eine Neugierde entwickeln und sich dann mehr für den Boden interessieren. Und so die ersten Auswertungen von Umfragen zeigen auch, dass sich etwas in der Wahrnehmung des Bodens ändert. Also die Leute eher bereit sind, sich bodenschonender zu verhalten, zum Beispiel beim Einkaufen oder im eigenen Garten.
Die Pflanzenreste, das organische Material, gehen also durch Milliarden kleinste Mäuler. Dieser Umsetzungsprozess, dieser Abbauprozess, dieses Gefresse wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Denn Kohlenstoff, also das C von CO2, das chemische Element C, spielt da eine ganz spezielle Rolle im Boden. Der Kohlenstoff im Boden kommt aus dem abgestorbenen Pflanzenmaterial. Die Pflanzen, die holen sich, das wissen wir ja aus dem Biologieunterricht, die holen sich den Kohlenstoff mit Photosynthese aus der Luft. Der so eingebaute Kohlenstoff der Pflanzen landet dann später im Boden, wenn die Pflanzen sterben. Durch den Abbau der Bodenorganismen wird ein Teil dieses Kohlenstoffs wieder zu Kohlenstoffdioxid, also zu CO2, und anderen Treibhausgasen umgewandelt und gelangt so wieder in die Luft.
So viel eben Biologieunterricht. Die Frage ist bloß, wann und wie das passiert, wie dieser Kohlenstoff wieder in den Kreislauf tritt. Wie geht das, Selin?
Ja, also im Prinzip lässt sich organischer Kohlenstoff im Boden speichern. Wie lange der Kohlenstoff im Boden, im Humus bleibt, das kommt aber auf die Art des organischen Materials an, aus dem er stammt.
Thank you.
Die schockierende Nachricht kam von den Vereinten Nationen. Abteilung Ernährung und Landwirtschaft. Noch 60 Ernten hat die Menschheit. Dann ist Schluss. So hieß es in einer offiziellen Verlautbarung. Der Grund? Die Erosion der Ackerböden weltweit. Die Folge? Am Ende des Jahrhunderts wird ein großer...
Was hier am Anfang dieser Reportage, was wir eben gehört haben, so dramatisch tönt, das ist tatsächlich dramatisch. Die Speicherfunktion der Böden für CO2 und andere Treibhausgase, diese Speicherfunktion ist weltweit drastisch am Sinken. Und damit sinkt auch die Fruchtbarkeit dieser Böden. Denn darum geht es ja heute. Um die Frage, wie diese Böden uns helfen können, Treibhausgasemissionen in den Griff zu kriegen und gleichzeitig fruchtbar zu bleiben.
Vielleicht musst du da kurz ausholen, um keine Verwirrung über die verschiedenen Treibhausgase zu stiften.
Ja, du hast recht, viele von uns haben das schon gehört, aber wir halten das doch nochmal fest. CO2 ist nicht das einzige Treibhausgas. Andere Treibhausgase sind Methan oder Lachgas. Doch weil CO2 mit Abstand die wichtigste Ursache ist für die menschengemachte Klimaerhitzung, werden Treibhausgasemissionen oft in sogenannte CO2-Äquivalente umgerechnet. Doch wenn wir über Böden sprechen, spielen die anderen Treibhausgase eben auch eine wichtige Rolle. Wir sprechen deshalb heute in dieser Folge ganz allgemein von Treibhausgasen.
Klammer zu.
Ja, und damit zurück zur Speicherfunktion von Humus. Über den natürlichen Lebenszyklus der Pflanzenwelt reichern sich Treibhausgase im Humus an. Und es geht jetzt darum, diese Funktion gezielt zu nutzen, gewissermaßen den Speicher zu erweitern. Und dann sprechen wir von einer biologischen Treibhausgassenke.
Ja, der Unterschied zwischen Speicher- und Senkenfunktion, der ist nicht ganz einfach. Ganz grundlegend, diese gespeicherten Treibhausgase können schnell wieder aus dem Boden raus. Und zwar in großen Mengen, wenn zum Beispiel der Boden mit dem Pflug bearbeitet wird oder ein Feuchtgebiet trockengelegt wird, damit das Land bebaut werden kann. Das alles macht Böden eben auch zu einer Treibhausgasquelle.
Böden haben eine Schlüsselrolle bei der Klimaerwärmung. Sie sind nach den Ozeanen der größte Kohlenstoffspeicher und gleichzeitig eine der wichtigsten natürlichen Quellen für Kohlenstoffdioxid, CO2. Geben die Böden viel davon frei, könnte das die Atmosphäre zusätzlich aufheizen.
Seit mehreren Jahrhunderten sinkt der Kohlenstoffgehalt in Böden weltweit, in Zahlen gesagt, in Ackerböden 3-6%. Das hat zwei Gründe. Erstens wird bei der Überführung eines natürlichen in ein landwirtschaftliches Ökosystem ein großer Teil der Pflanzen als Ernte weggeschafft und dann konsumiert, gegessen. Das ist etwa 50%. Deshalb fehlt das organische Material dann auf diesen Böden. Zweitens entweichen bei Trockenlegung von Feuchtgebieten, bei sogenannten Torfböden, große Mengen an Treibhausgasen. Und für die Klimaerhitzung aktuell ist vor allem dieser zweite Punkt ausschlaggebend. Die Entwässerung von Torfböden verursacht weltweit jährlich mehr Treibhausgase als der Flugverkehr weltweit vor Corona. Und da haben wir das Entweichen von CO2 durch das Brachlegen von Äckern gar noch nicht eingerechnet.
Böden sind also im Moment klare Klimawandeltreiber. Doch es könnte auch anders sein. Das zumindest meinen die Journalistin Ute Scheub und der Geograf Stefan Schwarzer, die ein Buch geschrieben haben mit dem Titel «Die Humusrevolution». Mit Humusaufbau, also mit der gezielten Zuführung von organischem Material in den Boden, könnte der CO2-Gehalt in der Atmosphäre in wenigen Jahrzehnten auf ein vorindustrielles Niveau gebracht werden, meinen Sie in diesem Buch.
Wir haben eben schon über Boden gesprochen. Herr Schwarzer, herzlich willkommen. Sie sind Co-Autor des Buches Die Humusrevolution. Halte ich gerade mal ins Bild. Ich muss fairerweise sagen, das sieht normalerweise grün aus, aber weil wir in einem virtuellen Studio sind, gibt es eine Falschfarbe. Diese Humusrevolution, um was geht's da?
Ja, es geht vor allen Dingen darum, aufzuzeigen, dass wir aus der bestehenden Landwirtschaft, die Ressourcen abbaut, die schädigend für die Natur und teilweise auch für den Menschen ist, wegkommen können in eine Landwirtschaft, die Ressourcen wieder aufbaut. Also statt Treibhausgase, die das Klima verändern, so wie es jetzt ist, CO2 zurück aus der Atmosphäre in den Boden, um Boden aufzubauen und Humus aufzubauen.
Ja, dieses Buch, Selin, hat ja eine regelrechte Humus-Euphorie ausgelöst. Plötzlich hieß es überall, dass wir die Klimakrise mit dem Humus in den Griff kriegen.
Ja, genau das verspricht das Buch und die Message, die wurde breit aufgenommen. Die Idee, dass Humus zu einem wichtigen Faktor in der Klimakrise werden könnte, gab es auch schon vorher. Aber mit der Publikation dieses Buches kam die Sache dann so richtig in Fahrt. Ziemlich rasch sprang auch der Zertifikatshandel auf den Zug auf. So verkaufen heute Unternehmen wie Carbocert in der Schweiz und in Deutschland CO2-Zertifikate auf der Basis von Humusaufbauprojekten. Auch das Schweizer Unternehmen MyClimate hat Humusprojekte.
Und das ist ja jetzt doch eine etwas heikle Angelegenheit.
Ja, vor lauter Humus-Euphorie werden oftmals ein paar wichtige Knackpunkte ausgelassen. Ganz so einfach geht die Rechnung mit dem Humus nämlich nicht.
Knacknüsse, sagst du, Selin. Beginnen wir vielleicht mit dem soeben erwähnten Buch «Die Humus-Revolution» von Scheub und Schwarzer. Ein kleines Detail, das die Autorinnen, sagen wir mal, nicht ganz so klar kommuniziert haben, dass das Versprechen des Humusaufbaus eingehalten werden könnte, müsste viel mehr Humus aufgebaut werden, als die Landwirtschaft seit ihren Anfängen vor 10.000 Jahren weltweit abgebaut hat. Denn gleichzeitig wie der Kohlenstoffgehalt in den Böden abnahm, wurden seit der Industrialisierung fossile Brennstoffe im großen Stil verbrannt. Bauen wir also Humus auf, machen wir im besten Fall die Bodendegradation wett, nicht aber das Verbrennen fossiler Brennstoffe.
Sicherlich können die Böden das Klimaproblem nicht lösen. Das Klimaproblem ist ein Problem der Emission der fossilbötigen Brennstoffe, des fossilen CO2.
Das sagt Jens Leifeld, Leiter der Fachgruppe Landwirtschaft und Klima bei Agroscope, dem Forschungsinstitut für Landwirtschaft des Bundes.
Alexandra Baumgartner und Olivier Christe, unsere Kolleginnen bei Treibhaus, haben mit ihm gesprochen und haben ihn gefragt, ob das richtig ist, was im Buch «Die Humusrevolution» berichtet wird und welche Folgen die Initiative hat, eine Initiative mit dem Namen «Die 4 Promille Humus-Initiative».
Ja, diese Initiative, die von der französischen Regierung lanciert wurde, will den Kohlenstoffgehalt in den Böden steigern und damit Kohlenstoff binden. Dahinter steckt die Überlegung, dass eine Erhöhung des Kohlenstoffgehalts in den Böden um jährlich 4 Promille jener Menge CO2 entspricht, um die der CO2-Gehalt der Atmosphäre jährlich steigt. Damit, so die Idee, könnte der Temperaturanstieg gebremst werden.
Die Zahlen, die im Rahmen des Pariser Abkommens dann lanciert wurden, sind aus wissenschaftlicher Sicht in einer realistischen Größenordnung. Also es ist nicht unmöglich, die Kohlenstoffgehalte global im Durchschnitt um 4 Promille zu erhöhen. Dabei muss man aber jetzt einige Dinge doch ins Auge fassen. Zum einen ist es so, es gibt also Flächen, auf denen sich das mehr lohnt als auf anderen. Also manche Flächen haben ein größeres Potenzial. Das sind vor allen Dingen degradierte Böden, degradiert durch Überweidung oder durch Erosion. Die finden sich jetzt in der Schweiz normalerweise nicht, aber es gibt viele Gegenden in der Welt, wo es degradierte Böden gibt, wo ein Aufbau von organischen Materialien stattfinden kann, wenn man die Bewirtschaftung verbessert.
Eine verlockende Idee, und diese verlockende Idee hat dazu geführt, dass die Wissenschaft von Seiten der Politik tatsächlich den Auftrag auch bekommen hat, mit der Senkenfunktion der Böden sich mal ernsthaft auseinanderzusetzen.
Das Potenzial insgesamt, wie ich sagte, wird in der Wissenschaft auch als solches als erheblich eingestuft. Die Umsetzung dieses Potenzials hingegen ist eine ganz andere Geschichte. Das hat nämlich auch eine politische sowie ökonomische Dimension und nicht nur eine rein naturwissenschaftliche.
Die Sache ist aus wirtschaftlicher und politischer Sicht komplexer. Gesteuert werden soll das Ganze zu einem großen Teil über CO2-Zertifikate. Auf welcher Informationsgrundlage CO2-Zertifikate vergeben werden sollen, ist aber umstritten. In einer Studie von Agroscope wird das Ganze dargestellt. Es werden 4 problematische Punkte im Zusammenhang mit CO2-Zertifikaten auf der Basis von Böden als Treibhausgassenken genannt.
Und diese 4 schwierigen Punkte, die lauten folgendermaßen. Erstens sei es sehr aufwendig, den Kohlenstoffgehalt der Böden überhaupt zu messen. Zweitens sei eine vorübergehende Erhöhung des Kohlenstoffgehalts in keiner Weise dauerhaft gesichert, weil die Kohlenstoffeinlagerung in Böden ist prinzipiell ja reversibel, der Gewinn deshalb auch immer gefährdet. Drittens, so heißt es, drittens müsse sichergestellt werden, dass die Kohlenstoffsenke auch wirklich als Folge der Zertifizierung stattfindet und nicht sowieso anfallende Senken zertifiziert werden. Und viertens bedarf es dann noch einer genauen Untersuchung, ob die in einem Projekt vermiedenen Emissionen nicht einfach in andere Länder ausgelagert werden. Also eine ziemlich komplexe Angelegenheit.
Also ich denke, ein guter erster Schritt wäre, dass man nicht von der Senkenfunktion, sondern von der Speicherfunktion spricht. Die ist auf jeden Fall gegeben, da sind wir uns absolut sicher. Und die Senkenfunktion wäre eigentlich eine Vergrößerung des Speichers durch bestimmte Bewirtschaftungsmaßnahmen. Und das Komplizierte in der Diskussion ist einfach, dass wir wissen, dass es solche Senken gibt, dass wir die auch in verschiedenen Experimenten, auch auf Ebene von Betrieben, sogar von Regionen sehen, aber dass wir sie nicht immer so einfach quantifizieren können. Wenn es dann zu der Frage kommt, der Anrechenbarkeit von solchen Senken, dann brauchen wir Zahlen in Form von Tonnen CO2 oder Tonnen Kohlenstoff. Und da beginnt die Schwierigkeit, dass die genaue Ausweisung der Größenordnung und die Langfristigkeit des Effektes, dass wir die nicht ohne weiteres genau quantifizieren können.
Sprechen wir Klartext. Zuverlässige Nettosenken, was wir in Anbetracht der Klimaziele dringend brauchen, sind die Böden nicht.
Der Hauptzweck der ganzen Geschichte ist natürlich, dass man die Bodenfruchtbarkeit erhält oder verbessert. Und diese, wenn man dabei eine Senke generiert, ist das ein willkommener Beifang sozusagen, aber kein Bauer verändert seine Bewirtschaftung fundamental nur, um eine Senke zu generieren. Das lohnt sich finanziell überhaupt nicht, sondern das Hauptziel ist natürlich, die Nutzbarkeit der Böden zu erhalten, die Fruchtbarkeit der Böden zu erhalten und eine gute Humuswirtschaft gehört dazu. Das ist also sozusagen ein altes Wissen, wie man das technisch genau macht, darüber kann man sich sicherlich streiten. Aber diese Vereinzelung der Sicht auf Böden als Kohlenstoffquellen und Senken, was ja mein Forschungsgebiet ist, lässt so ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass wir natürlich im Wesentlichen die Bodenfruchtbarkeit im Auge behalten müssen.
Sagt Jens Leifeld, Leiter der Gruppe Landwirtschaft und Klima bei Agroscope, der Forschungsanstalt für Landwirtschaft des Bundes.
Ist das ein mahnender Hinweis darauf, dass wir besonders beim Thema Landwirtschaft den Blick auf die politischen und sozialen Aspekte weiten müssten?
2014 bin ich im Bundesamt für Landwirtschaft gesehen. Und ja, die haben mir fast wie ein Außerirdischen angeschaut und Kopfschütteln, mich wieder verabschiedet und Dankeschön gesagt, dass ich gekommen bin. Hat sich niemand darum interessiert. Ich habe Frau Leuthard sicher 10-mal geschrieben. Es ist nichts passiert.
Das ist Toni Gass, ein Bauer aus dem Kanton Basel-Landschaft in Oltingen in der Nähe von Tecknau.
Bis 2017 eine Gruppe ein Traktorpulling durchführen wollte. Also mein Bruder fährt Traktor, ein Traktorenrennen. Also das ist etwas vom Schlimmsten, das kannst du dir vorstellen, von der Umwelt, Abgase, Bodenverdichtung, einfach eine riesige Sache. Ja. Ich habe gesagt, jetzt habe ich eine Idee, also gut, wir machen das, aber wir kompensieren. Wir berechnen das zu kompensieren. Hat 70 Tonnen CO2 emissioniert. Ich habe dann gesagt, also gut, dann brauchen wir etwa 20 Hektar, also das wieder zurückbauen, auch mit Grauenergie, alles ein bisschen berücksichtigt. Und habe die Leute gefunden. Die Gruppe, die das Pulling durchgeführt hat, hat die Saatgut gezahlt, die Arbeit gezahlt. Und das ist angebaut worden. Ich konnte das anschauen, messen, Bilder bekommen, es hat funktioniert. Also, die schlimmen Pullers haben tatsächlich ihre Hausaufgaben gemacht. Und das ist stellvertretend eigentlich für das, was wir hier alle miteinander machen.
Toni Gass, ein Bauer und wie seine Geschichte weitergeht, wie Toni Gass ein Stück weit von einem Landwirt zu einem Klimawirt geworden ist, das hören wir gleich. Weil zuerst müssen wir noch einen Blick auf die Schweizer Böden werfen, Céline. Und was finden wir da?
Ja, in der Schweiz ist ein großer Teil der Geschichte bereits vorbei. Aufgrund jahrhundertelanger Bewirtschaftung ist bereits viel Treibhausgas entwichen. Einerseits ist der Kohlenstoffgehalt in Ackerböden deshalb deutlich tiefer als noch vor Jahrhunderten. Andererseits sind die meisten Torfböden bereits trockengelegt. Auch wenn heute Treibhausgase aus Schweizer Böden entweichen, machen diese nur noch einen kleinen Teil von dem aus, was in der Vergangenheit entwichen ist. Schweizer Böden sind also nach wie vor Treibhausgasquellen, doch sie haben auch das Potenzial, Treibhausgas zu speichern. Mengenmäßig ist dabei vor allem die erneute Vernässung der Torfböden vielversprechend.
Das geht jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, Céline, wenn wir gewissermaßen wie zurückgehen in die Geschichte oder zurückgehen in der Geschichte. Aber diese Feuchtgebiete, von denen du gesprochen hast, die wurden ja zur Nahrungsmittelproduktion trockengelegt. Jetzt würde eine erneute sogenannte Vernässung nicht heißen, dass Landwirtschaft dann nicht mehr möglich ist, dass also die meisten Kulturpflanzen irgendwie da verschwinden würden, weil die vertragen ja keine vernässten Böden.
Ja, im Grundsatz stimmt das schon, doch es gibt einige Ausnahmen, etwa Nassreis. Durch den Klimawandel kann Reis auch seit einigen Jahren nördlich der Alpen wachsen, könnte also auf wiedervernässten Torfböden in der Schweiz angebaut werden. Da die Nassreisproduktion aber auch viel Methan ausstößt, wird noch untersucht, welchen Einfluss das auf die Treibhausgasemissionen haben kann.
Also man kann sich vorstellen, im Seeland beispielsweise wird Reis angebaut.
Das kann man sich vorstellen, genau.
Ja, und ob das funktioniert und wie das Ganze funktioniert, wie man eben dieses CO2 wieder in den Boden hineinbringen kann, darüber gibt es verschiedene Forschungen. Eines der interessantesten Forschungsansätze, der vielversprechendsten Forschungsansätze ist sicher der Einsatz von Pflanzenkohle. Darauf können wir jetzt im Moment nicht genauer eingehen. Bei diesem Verfahren wird Pflanzenmaterial in den Boden eingearbeitet, und zwar als Pflanzenkohle, bleibt dort relativ stabil, verbleibt auch eine lange Zeit, und dadurch, mit dieser Methode also, könnte der Kohlenstoffgehalt in Ackerböden deutlich erhöht werden.
Fassen wir zusammen. Humusaufbau und die Erhöhung des Kohlenstoffgehalts in Böden ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Da steckt viel Potenzial drin. Aber Initiativen wie die 4-Promille-Humus-Initiative vermitteln, dass die Landwirtschaft unser neuer Klimafilter sei, dass die globalen CO2-Emissionen aus der Atmosphäre gefiltert werden durch Böden, indem sie Kohlenstoff aufnehmen. Davon ist aber nicht auszugehen. Aktuell lauten Schätzungen, dass Böden im Idealfall 20% der jährlichen menschengemachten Treibhausgase aufnehmen könnten. Das allerdings nur, wenn weltweit strikte Maßnahmen umgesetzt werden. Realistischere Schätzungen gehen eher von 5-10% aus.
Das heißt also, die Böden müssen in Bezug auf die Klimaerhitzung und auch mögliche Lösung als Teil eines großen Puzzles verstanden werden. Also da spielen dann eben die Emissionen aus fossilen Energien spielen eine ganz große Rolle. Da spielen aber auch die Aufnahmemöglichkeiten der Ozeane, der Urwälder und so weiter, spielen alle eine Rolle.
Genau, das Ganze ist ein großes System, das von vielen Faktoren abhängt. Egal wie man es dreht und wendet, Böden werden nicht in der Lage sein, auch nur annähernd die CO2-Emissionen aufzunehmen, die durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen frei werden. Dennoch bieten sie ein großes Potenzial. Landwirte und Landwirtinnen haben große Möglichkeiten. Christoph, du hast dir angeschaut, was es real heißt, diese Verantwortung ernst zu nehmen, und hast den Landwirt Toni Gass getroffen. Er versucht, seinen Anteil zur Bewältigung der Klimakrise zu leisten.
Ja, Toni Gass, das ist der Mann, den wir vorhin gehört haben. Sein Hof liegt schön auf den Höhen von Oltingen im Kanton Basel-Landschaft und dort habe ich ihn besucht.
Speziell ist vermutlich gar nichts. Wir betreiben Landwirtschaft, versuchen alle, wie alle anderen auch, Ende Monat Rechnungen zu zahlen und verschiedene Konzepte. Eins von unseren Konzepten ist mit Direktvermarktung, aber auch in der moderneren Geschichte von Permakulturen, wobei das überhaupt nicht modern ist. Ich mag mich noch zurückerinnern, ich habe Jahrgang 61, also vor den 60 Jahren und in den 60 Jahren, das war eine völlig normale Betriebsweise gewesen, wo man mit sehr wenig Chemie und sehr wenig Düngung und fast keine Mechanisierung geschafft hat. Ja. Ja. Jetzt versuchen wir aber mit Photovoltaik und Elektrologistik ein bisschen etwas zu machen. Landwirtschaftsmaschinen sind andenkt, aber noch nicht in der Praxis.
Und warum machen Sie das?
Ja, das ist ein ziemlich offensichtliches Problem. Also, ein bisschen etwas müssten wir dem Klima ein wenig entgegensetzen. Nebst dem ist das ein urschweizerisches Bedürfnis, autark zu sein, selbstständig zu sein. Ich kann es nicht recht verstehen, was die rechte Politik hier nicht aufgesprungen ist, schon längstens. Weil es ist eigentlich ein unpolitisches Thema, es ist ein wirtschaftliches Thema. Wenn man die Energie selber herstellen kann, ist man doch unabhängig. Ja.
Sie stellen sich selber auf, Sie versuchen mit Permakultur und jetzt ist eins von Ihren grossen Themen ist ja der Humus. Warum ist Humus für den Toni Gass so ein grosses Thema?
Ja, das ist eine alte Geschichte. 2012 habe ich mit dem angefangen, also gehirnt, was könnte ich dazu beitragen und probiert zu analysieren, was eigentlich da genau abgeht. Gut. Jetzt ist mit der fossilen Aufkonzentrierung, das sind 10 Milliarden Tonnen umgerechnet in Erdöl, ein Problem entstanden. Die letzten 50 Jahre haben wir so viel CO2 in die Atmosphäre gepumpt, dass das ein Überangebot ist, wo Probleme verursacht. Und mein Gedanke wäre, es müsste wieder zurück, was hergekommen ist, also es müsste wieder in den Boden. Und das begnadete Gefäß, vermutlich das einzige, das das aufnehmen kann, wäre der Boden, also der Humus, die Humusschicht. Speziell dort dran ist, also in den nächsten 50, vielleicht 100 Jahren in der intensiven Landbewirtschaftung etwa die Hälfte des Humus verloren gegangen ist. Also sublimiert in die Atmosphäre, das kommt noch dazu.
Also, die Hälfte ist verloren gegangen?
Also im Ackerland messen wir heute 2,5-3% Humusgehalt. Da müsste die 6 und mehr haben, wenn man einen Boden nicht bearbeitet, Waldboden zum Beispiel, oder auch Wiesland, könnte da 6-9% Humus haben. Und der ist verloren gegangen. Also, übersetzt, der Ackerboden hat problemlos genügend Platz. Nebst dem wäre es eine Win-Win-Situation. Also, wenn der Humus aufgebaut wird in der Humusschicht, ist er trockenheitsresistenter, es wächst besser. Also, man hat das Klima entlastet und gleichzeitig Böden verbessert. Im Hinterkopf, also die Besten, die wir jetzt hinkommen, wären Terra Preta, das sind amerikanische Indianer, die haben es geschafft, das Meter wie die Schicht und dort ist das Thema auch sichtbar. Ja. Und bescheiden ist, dass wir zwar auf dem Mars fliegen können, aber noch nicht recht herausgefunden, wie denn die das gemacht haben. Also, wir sind da erste Schritte und kein weiss so recht, es geht und alle kämpfen oder viel kämpfen und versuchen es. Ja.
Warum ist die Humusschicht so zurückgegangen? Warum sind wir heute bei 1-2% und warum könnte man eigentlich viel mehr haben?
Also 1-2% ist der Region da, so wie es mir bekannt ist. Noch dümmer sieht es in südlichen Ländern aus, wo sie Weinbau betreiben und Olivenhaine. Dort sind noch deutlich weniger rum, also etwa 0,5%. Warum? Der Humus sublimiert zu CO2, wenn er nicht deckt, nicht bewachsen ist. Das ist eine von den Erklärungen, die mir bekannt sind. Es gibt vielleicht noch Haufen andere. Auch das werden wir herausfinden. Also mein Ziel ist, schnellstmöglichst den Acker bedecken.
Das heisst, die industrielle Landwirtschaft, so wie man sie hier betreibt, zerstört auf lange Sicht raus die Humusschicht.
Sieht leider so aus, beziehungsweise ist keine Methode und kein Rezept, kein nachhaltiges bekannt, beziehungsweise wir sind daran, das herauszufinden, dem Trend entgegenzuwirken. Jetzt hier hinter mir, das hellgrüne Land, dort wächst eine Zwischenkultur, also wir begrünen Getreidefelder, bis man wieder sagt, im Oktober mit einer Zwischenkultur. Die die Massnahme ist sehr effizient, weil der Zeitpunkt gegenüber vor 50 Jahren fast einen Monat vorgerutscht ist. Also das Zwischenbrachzeitfenster ist deutlich länger geworden. Und es gibt enorme Biomasse. Also ich habe 8 Tonnen TS können messen auf die Hektare mit den Mischungen, die ich jetzt mache. Und ich wünschte mir, und ich bin fast sicher, dass ein Teil sich davon als Humus etabliert. Also das wird gegentrennt. Ein Teil davon wird Nährstoff für die Folgekultur. Das ist ja soweit auch wieder ohne. Ja.
Wir gingen dann über das Feld, um das uns alles mal genauer anzuschauen.
Wenn du die Zeit da oben bist, dann schleifen wir ruhig.
Also Sie pflügen das nachher wieder drunter und dann, was passiert in dem Boden innen?
Also flach einarbeiten heisst die Methode.
Also eben nicht pflügen?
Lieber nicht pflügen, möglichst wenig pflügen, das soll mit der Grund sein, für den Humusschwund. Im Boden werden die Mikroben und das Bodenleben, wird das, wie gesagt, so pflanzenführbaren Nährstoff umarbeiten, aber ein Teil davon wird langkettig sich als Humus etablieren und stabilisieren. Ja.
Und was ist jetzt der Humus?
Du wirst mit B2 zusammen etwa gleich viel. Ich weiss nur, aus einer Fläche von einem Fuß sind 7 Milliarden Mikroben, Pilze etc. zusammenwirken und der Humus ausmacht. Die exakte wissenschaftliche Definition ist eigentlich das Brennbare, wenn man so einen Liter Erde nimmt und das verbrennt, ist das die Differenz, die verbrennt ist, der Kohlenstoff beziehungsweise das soll der Humusanteil ausmachen. Ganz eine einfache, versuchte Definition, ja.
Und der Kohlenstoff ist dann in den Bakterien drin, in den Mikroben, in den Pflanzen drin und ist dort quasi eingelagert?
Ja, so ist es auch nicht. Also der Kohlenstoff ist eigentlich das, was wir jetzt gesagt haben. Also Blattgrün hat ja Assimilation. Die Aufgabe...
Das ist das Feld.
Das ist das Feld.
Ja.
Blattgrün hat ja die Aufgabe, das CO2 aufzunehmen in Kohlenstoff, das wir anlängen können und heben. Und das, was wieder abgeht, ist das O2. Also das ist der ewige Kreislauf. Ja.
Ja, und am Rande des Feldes, dort hat mir Toni Gass erzählt, wie er das macht mit der Einarbeitung des Kohlenstoffs in seinen Acker.
Gut, und jetzt haben wir hier das Feld, das wächst jetzt da. Was ist das für eine Pflanze, die da wächst?
Also da sehen wir Sonnenblumen, Hanf, Buchweizen, verschiedene Jungkräuter. Es müsste noch Phacelia haben. Das ist Phacelia.
Ja.
Das ist so eine von den Mischungen, die ich jetzt in den letzten Jahren favorisiere. Dann habe ich verschiedene Saatdichten versucht. Also da ist jetzt etwa 150 Kilo gesagt auf die Hektar. Das ist ein Kostenfaktor. Weiter oben die Hälfte und noch eins weiter oben noch viel weniger. Ja. Also wir suchen mit dem Pflanzenbestand die optimale Biomasse zu generieren. Bis im Herbst. Wenn wir jetzt Mitte Oktober da stehen, sind die Pflanzen höher als wir zwei. Und das fasziniert mich.
Ja.
Ein zweiter Effekt, der nicht ganz unwichtig ist, im Oktober haben wir blühende Kulturen. Also das wird alles gel, blau, alle Farben blühen. Und dort sind jetzt unheimlich viele Insekten, hauptsächlich Imbi dran. Die habe ich gezählt, auf einem Quadratmeter 5 bis 10, mal 10'000. Man kann es ausrechnen, dass da Zehntausende von Insekten, aber auch Bienen, Futter haben in einer sonst futterarme Zeit. Also der Effekt ist auch relativ wertvoll. Oder wie jetzt zu fördern. Ja.
Gut, dann wachsen die Pflanzen. Sie haben es gesagt, es werden so gross, wie wir jetzt da stehen. Und dann, was passiert?
Dann mache ich meine Auswertungen. Dann nehme ich hier Abschläge, haue die Dinger ab, trockne die und messe. Ich will wissen, wie viel Biomasse das ist. Und für diesen Zweck muss ich das Wasser verdunsten. Das ist für nichts, das kann ich nicht berechnen. Dann bleibt etwa 10% Trockensubstanz, sagen wir in der Landwirtschaft. 4/5 von dem ist Kohlenstoff. Und dann kann ich sagen, aha, so und so viel Kohlenstoff ist 2/5 vom CO2, also das durch 2x5 gleich CO2 gebunden ist. Dann kann ich aussagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt 8 Tonnen These auf einer Hektare, sind das die Abgase von 40 kleinen Autos, die ein Jahr lang rumgefahren sind. Das ist eigentlich wahnsinnig. Wenn ich das kann, kann das Nachbar, kann das die ganze Schweiz, die ganze Welt. Also es ist, wenn man es dann hochrechnet, die ganze Welt hat gleich viel Land wie Südamerika, hat man aber zu wenig CO2.
Und das Trockenmaterial, pflügen Sie nachher oder tun Sie nachher Licht unter der Erde dann?
Genau, das wird oberflächlich eingearbeitet. Der Bereich ist etwa 10 cm. Technik ist Mulchen, ist nicht erwünscht, weil man killen natürlich den Insekten ohne Ende. Schneiden, Walzen, mir fehlen Mittel, also jetzt das alles ausreizen, wo man Zinn kommt. Aber mit den Mechanisierungsmöglichkeiten, die ich habe, denke ich, gelingt es, ist bis jetzt gelungen, ja.
Also, der Toni Gass tut auf dem Feld, wo wir jetzt hier draufstehen, den CO2-Ausstoß von 40 bis 50 Autos pro Jahr einschaffen.
Kleine Autos.
Kleine Autos.
Also, man kann das definieren. 100 Gramm CO2-Ausstoß, 5000 Kilometer, 500 Kilo CO2, habe ich richtig gerechnet. Dann die CO2, also den Kohlenstoff beweisen, nicht das CO2, den Kohlenstoff beweisen. Und dann kommen wir auf die Rechnung, ja.
Gut, und wenn das jetzt alle Bauern in der Umgebung machen, wenn das alle Bauern in der Schweiz würden machen, alle Bauern weltweit, sagt der Toni Gass, hätten wir zu wenig CO2.
Vielleicht ein bisschen provokant, aber ich weiss, also in der Schweiz 100'000 Hektare für den Effekt zur Verfügung stehen. Ich weiss, dass man das Gewissen beruhigt in dem, was man Verschmutzungsrecht in China, Brasilien, die ganze Welt kauft, wie eine Karte, oder stellt am hinteren. Mit diesem Geld können wir problemlos unseren Job hier machen, also unsere quasi Sauerei aufräumen und mit einem kleinen, besseren Gewissen vielleicht so ins Bett gehen.
Auch Toni Gass ist sich bewusst, das, was wir vorhin ja schon sagten, dass man das nicht immer ganz genau berechnen kann. So genau kann er noch keine Aussagen machen, wie viel CO2 er denn nun genau in den Böden einarbeitet, aber er macht einen Versuch.
Sie haben vorher Kosten angesprochen. Das ist ja, nehme ich jetzt an, keine rentable Veranstaltung, was Sie da machen.
Ja, eigentlich schon. Also wenn ich jetzt denke, also ich bereits ein Nährstoffüberangebot habe für die Folgekultur, ich muss aufpassen, dass das nicht zu hoch wird, dass es nicht zu intensiv wird, dass nicht die Folgekultur überdüngt ist. Und wenn ich jetzt den Dünger nicht muss kaufen muss, ist gleich biologisch oder mineralischer Dünger, die Resistenz, die Trockenresistenz von den Böden zu verbessern, ich denke, ich hätte sogar rentiert, ohne dass ich noch grossartig Zuschuss bräuchte. Aber wie mit allem braucht es einen richtigen Anschub. Ja. Und dann wäre halt dort, Gottes Namen, Politik gefordert. Ja.
Das heisst, dass mit dem ganzen Prozedere düngen Sie auch noch Ihren Boden?
Genau, weil der größere Teil von der Biomasse wird nicht sich automatisch in Humus etablieren, beziehungsweise ich weiss noch nicht, was geht, beziehungsweise weiss niemand, wie es geht. Mir fehlen Mittel, das können Sie beweisen. Ich habe schon die Wurzeln ausgraben, ich habe das an der Messe, ich kann wirklich ziemlich genau aussagen, wie viel CO2 als Bunden ist der Pflanze auf der Hektar, wegen mir auf 100 Kilo genau. Aber der zweite Schritt, exakt zu beweisen, wie viel hat sich von dem als Humus etabliert, das weiss ich nicht. Nebst dem stelle ich fest, dass die Böden müssen trainiert werden, sich trainieren für das. Also, du kannst jetzt nicht 50 Jahre etwas komisch gemacht und dann erwarten, dass das Sandjahr das so funktioniert, wie man es gerne hat. Das ist ein Prozess, der hochkomplex ist und alle mehrere Jahre wird brauchen, bis man Erfahrungswerte hat. Das Kanton Basel-Land hat eine Gruppe gebildet. Ich darf dort mitmachen. Tolle junge Leute. Und da suchen wir Wege.
Ja, und auch das, was wir vorhin bereits erwähnten, dass Humus nicht einfach bleibt im Boden, sondern dass man ihm Sorge tragen muss, auch das hat mir Toni Gass bestätigt.
Was ist der Moment, wo ein Humus anfängt, CO2 abzugeben?
Wenn die Fläche braun ist. Das geht mir nicht. Aber wenn, sobald es nachher braun ist und nicht begrünt ist, macht er genau das. Wie eine Mineralwasserflasche, wo der Deckel drauf ist, das sublimiert. Das geht in die Atmosphäre. Und das war's. Ja, das ist etwas Dümmste, was passieren kann.
Also der Acker, den wir dort hinten sehen, der ist, nein, der ist nicht braun, der ist bepflanzt.
Ja, das hast du vielleicht schon angesagt, aber also auch wo der Stoffel ist, der links da oben, da wird jetzt bis, wie gesagt wird, das wird vielleicht Ende September sein. Und das ist jetzt schon etwa 3-4 Wochen her, dass er abgeändert ist. In dieser Zeit wird er massiv CO2 in die Umwelt abgeben. Ja, das ist so. Ja. Das ist aber noch bis jetzt nie ein Problem gewesen. Das ist erst, wo wir uns mit dem Ziel auseinandersetzen, müssen wir hier uns Gedanken machen. Ja. Und auf dem Stück, wo wir jetzt stehen, das ist die letzte Balle noch nicht voll gewesen, haben wir gesagt. Das ist eine Grundvoraussetzung. Also in einer höheren Spitze. Wenn die Leute praktisch rund um die Uhr arbeiten, komme ich und will noch etwas machen. Dann. Das ist, muss man sich dann auch mal ein bisschen vergewissern. Mit der modernen Technisierung in der Landwirtschaft geht das. Ja. Und von dem habe ich vor 30 Jahren mit einer solchen Idee nicht mehr kommen. Ja. Jetzt geht es ja.
Eben, weil man hat ja schon viel abgegeben, oder? Also das viele, was man abgegeben hat, auch aus der Landwirtschaft. Auch schon das müssen wir einfach zwingend zurücknehmen, oder? Klar, das
wir haben dann noch einen Rundgang gemacht über seinen Hof. Er hat mir die Pferdekoppel gezeigt. Er hat mir gezeigt, wie er den Pferdemist für die Schweine aufarbeitet.
Das ist unsere Pflicht. Ich sehe es ein bisschen so, wenn ich vor 300 oder 200 Jahren Zoltigen gesagt habe, man braucht eine Kläranlage. Da hat mir der Volk gezeigt, was ist eine Kläranlage, warum braucht es das? Ja. Kein Mensch hat sich können denken, dass das nötig ist. Wenn ich heute sage, wir brauchen eine Klimaklaranlage, schaue mir das Gegenüber auch mit fragenden Augen an. Aber es wird unsere Aufgabe sein, das Klima wieder zu klären, das aufzuräumen, was wir verursacht haben.
Ihr habt mir die Photovoltaikanlage auf dem Dach gezeigt und dann haben wir uns an einen Tisch gesetzt, auf dem viele Papiere lagen mit Zahlen und Tabellen.
Eben, sie glaubt, hier bleiben stehen. Also Verschmutzungsrechte. Da ist die Grafik, die kaufen wir hauptsächlich in China, Brasilien sehe ich, Indien. Jetzt muss man irgendjemand erklären, was wir dort einkaufen. Mhm. X Millionen verpuffen wir in die Gegend und man kann niemand erklären, für was das soll gut sein und wie das soll funktionieren. Was braucht China für uns für Schmutzen? Denn hier die Grafik, habe ich versucht aufzuzeigen.
Ja, und dieses Geld, das wir für CO2-Zertifikate ausgeben, diese Verschmutzungsrechte, die Toni Gass erwähnt, Zertifikate, die wir in China und anderswo kaufen, wir könnten sie anders einsetzen für mehr Humus in der Schweiz.
Und zum Beispiel eine Sache, das anstelle von der Politik umzusetzen, wäre, wenn ich Vignetten würde verkaufen. Ich muss sich vorstellen, entweder eine Autobahn-Vignette, könnte bei mir eine Klima- oder Öko-Vignette kaufen. Ich organisiere das bei mir und meinen Bauern, weil mit der ganzen Schweiz, weil mit ganz Europa, diese Rückbau, diese Kampagne. Und da könnte man messbar, beweisbar, belegbar die Biomasse zeigen, wo man zurückbaut, mindestens das. Der zweite Schritt anstelle von Humus, das wird nicht so einfach zu beweisen, kann man aber mindestens Biomasse-Energie daraus herstellen, mit Biogas, dann fahren, heizen, was auch immer. Ja.
Toni Gass hat Pläne. Pläne für seine Äcker, aber auch Pläne der Vermarktung. Und er hat Pläne, eine Vignette einzuführen. Eine Vignette, mit der ich ihn unterstützen könnte in seiner Arbeit. Eine Vignette, mit der ich ihn unterstützen könnte in seiner Arbeit als Klimawirt, als einer, der das CO2 in den Boden bringt und damit einen Beitrag leistet dafür, dass die Klimaerhitzung nicht ganz so schnell voranschreitet.
Danke, Christoph.
Ja, danke dir, Selin.
Danke an Alexandra und Olli für die sorgfältige Recherche und für das Gespräch mit Jens Leifeld.
Ja, und in der nächsten Ausgabe geht es...
Es geht ums Wasser.
Treibhaus. Der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab mit den Recherchen von Olivier Christe und Alexandra Baumgartner, mit der Unterstützung von Samuel Schläfli und Simon Jäcki, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Selin Elber und Christoph Keller. Treibhaus wird unterstützt von Swiss Clean Tech. Ihr findet uns auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und vor allem auch Ideen, dann schreibt uns auf Facebook und per Mail an mail@treibhauspodcast.ch.